Ein kleiner Junge spielte eines Tages zu Hause mit einer wertvollen Vase. Wahrscheinlich hat Mama gar nicht zugeguckt. Wie auch immer, der Junge spielt, steckt die Hand rein und kam, wie es kommen musste, er konnte die Hand nicht mehr rausziehen. Der Vater gab sich größte Mühe, die Hand zu befreien. Sie zerrten und zogen irgendwie an dieser Hand und an der Vase und schafften es nicht. Und die Eltern überlegten schon, diese Vase zu zerbrechen, damit die Hand freikommt. Und dann sagt der Vater, pass mal auf, wir wollen es noch ein letztes Mal versuchen. Du musst die Hand, guck mal, so ganz gerade machen, dass du dann rauskommst. Und dann, so wie ich das jetzt mache, und dann ziehen wir die Hand raus. Und sehr zum Erstaunen sagte der kleine Kerl, aber Papa, das kann ich nicht machen. Ich kann meine Finger nicht ausstrecken, dann würde ja der Penny runterfallen, den ich in der Hand habe. Ja, wir schmunzeln darüber, das ist die Logik des Kindes. Und ganz oft ist das auch die Logik von ganz erwachsenen Menschen. Wir haben etwas in der Hand und klammern uns daran fest, an den wertlosen Pfennig dieser Welt, so sehr, dass wir nicht die Befreiung in Christus wahrnehmen können. Und der Erzähler dieser Geschichte schließt, ich bitte Sie, alles Unwichtige in Ihrem Herzen fallen zu lassen. Liefern Sie sich aus. Lassen Sie los und überlassen Sie es Gott, Ihr Leben so zu gestalten, wie er es möchte. Wir feiern heute Taufe, ein Fest. Ein Fest für uns, ein Fest im Himmel. Und eigentlich ist es ein Fest des Ja-Sagens, aber auch des Loslassens. Für einen mag es tatsächlich der Penny sein oder ein paar Euros, an denen wir uns irgendwie festklammern. Das kann aber auch etwas ganz anderes sein, was in unserem Leben uns manchmal so feststecken lässt. Und die Einladung Jesu an dich heute ist, lass es los. Lass los. Und gib dich Gott ganz hin. Ich möchte mit euch gerne den Galaterbrief aufschlagen, Kapitel 2, Vers 20. Das ist der Text, der uns heute führen soll. Galater, Kapitel 2, Vers 20. Ich lese nach der Hoffnung für alle Übertragung und dort steht, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Der Zusammenhang, in dem Paulus das hier sagt, ist eine ziemlich knifflige Situation in der Gemeinde dort in Galatien gewesen. Der Apostel Petrus, im Grunde so der erste der Apostel, der bekannteste und wichtigste in der Gemeinde von den Menschen, war in dieser Gemeinde anwesend, zu Gast, wie auch immer. Und sie haben Gemeinschaft gehabt, so wie wir hier heute, ich sag mal, quer durch die Bank, wo auch immer wir herkommen, was auch immer wir für einen Hintergrund haben, wir sitzen zusammen und nachher gibt es noch Potluck, da essen wir auch alle zusammen und das haben sie genauso gemacht. Und dann kam so eine kleine Gruppe von sehr konservativen Judenchristen aus Jerusalem. Und die kamen so mit der Haltung dorthin, wir Juden, wir können uns doch nicht mit so unreinen Menschen wie Griechen oder Barbaren abgeben. Und die haben sich immer so einen Extratisch reserviert. Und kaum war das so, hat sich auch Petrus an diesen Extratisch gesetzt. Und da steht Paulus auf in der Gemeinde und sagt, Petrus, du bist ein Heuchler, weil du eigentlich verstanden hast, worum es geht. Und jetzt fängst du wieder an, menschliche Regeln zwischen dich und die Menschen um dich herum zu stellen. Und du weißt doch, dass aus Gottes Sicht kein Mensch unrein ist. Ich lese mal den ganzen Abschnitt oder einen größeren Abschnitt von dem, was Paulus hier zu Petrus sagt, und zwar ab Vers 16. Trotzdem wissen wir inzwischen sehr genau, dass wir nicht durch die Taten, wie das Gesetz sie von uns fordert, vor Gott bestehen können, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind doch deshalb Christen geworden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir nur durch den Glauben an Christus von unserer Schuld freigesprochen werden. Nicht aber, weil wir die Forderungen des Gesetzes erfüllen. Denn kein Mensch findet durch gute Werke Gottes Anerkennung. Wenn aber auch wir Juden allein durch den Glauben an Christus Anerkennung finden wollen, dann geben wir doch damit zu, dass wir genauso Sünder sind, ebenso wie die Menschen aus den anderen Völkern. Bedeutet das nun, dass wir Christus zum Komplizen der Sünde machen, wenn wir durch den Glauben an ihn nicht mehr dem Gesetz unterstellt werden? Auf gar keinen Fall. Nicht Christus, sondern ich selbst bin ein Komplize der Sünde, wenn ich dem Gesetz wieder Geltung verschaffen will, das ich vorher als nutzlos erkannt habe. Durch das Gesetz nämlich war ich zum Tode verurteilt. Und so bin ich nun für das Gesetz tot, damit ich für Gott leben kann. Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. Und darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Ich lehne dieses unverdiente Geschenk Gottes nicht ab. Nein, ganz im Gegenteil zu den Christen, die sich noch an die Forderungen des Gesetzes halten wollen. Können wir nämlich durch das Befolgen des Gesetzes vor Gott angenommen werden, dann hätte Christus nicht sterben brauchen. Eigentlich hält ihm Paulus hier an dieser Stelle das Evangelium in wenigen Worten und wenigen Sätzen vor Augen. Und er sagt, wir sind rein alle allein durch das Opfer Jesu Christi. Als Menschen können und müssen wir diesem Opfer nichts hinzufügen. Auch kein jüdisches Reinheitsgebot. Aber wie gesagt, er fasst letzten Endes, um diesen Punkt deutlich zu machen, das Evangelium zusammen in diesen Abschnitt. Und der erste Punkt, der hier steht, also das ist nicht ganz in der Reihenfolge, weil er ja in einem anderen Kontext redet, im Vers 17 steht es, ich erkenne, dass ich ein Sünder bin. Und das steht am Anfang, das muss ich begreifen. Wie viele Menschen laufen durch die Gegend und denken, ach, so schlecht bin ich eigentlich nicht, zumindest nicht so schlecht wie der da hinten. Aber wenn ich so anfange, dann werde ich nicht bei Christus ankommen. Ich muss einsehen, in meinem Leben, da läuft was schief. Und es läuft so schief, das kriege ich nicht hin. Und deswegen ist der zweite Punkt, in Vers 17, in Vers 16 ist eben die Antwort darauf zu finden. Ich kann die Sünde eben nicht selber überwinden, aber Jesus kann. Trotzdem wissen wir inzwischen sehr genau, dass wir nicht durch die Taten, also das, was ich tun kann, die das Gesetz von uns fordert, vor Gott bestehen können, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Habt ihr schon mal versucht, eine Diät zu machen? Also nicht die Dünnen hier, ne? Sondern so wie ich. So wir. Habt ihr schon mal versucht, eine Diät durchzuhalten? Und? Hat's geklappt? Nee. Wenn wir noch nicht einmal eine läppische Diät auf die Reihe kriegen. Ganz ehrlich, glaubt ihr ernsthaft, wir könnten unser Leben umkrempeln aus eigener Kraft? Ganz ehrlich, das wird nichts. Das schaffen wir nicht. Wir werden daran scheitern. Aber Christus kann. Das ist diese zweite Erkenntnis, die unendlich wichtig ist. Ich kann nicht, aber Christus kann. Und er ist für uns gestorben und auferstanden. Durch das Opfer Jesu, das ist der dritte Gedanke, am Kreuz kann ich leben. Vers 19, durch das Gesetz nämlich war ich zum Tode verurteilt. Denn natürlich drückt das Gesetz Gottes Willen aus und ich stelle fest, ich schaffe es nicht. Paulus sagt an anderer Stelle, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Er hat nichts gegen das Gesetz, er hat was dagegen, dass wir versuchen, vor Gott irgendetwas vormachen zu wollen und uns am Ende doch nur selbst belügen. So bin ich, sagt er, nun für das Gesetz tot, damit ich für Gott leben kann. Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. Und deswegen sind wir heute hier und feiern Taufe. Weil genau dafür die Taufe steht. Christus starb stellvertretend für dich und für mich und für uns alle am Kreuz. In einem anderen Text, im Kolosser 2, Vers 14, sagt der Apostel, Christus hat unseren Schuldschein mit dem Kreuz bezahlt. Er hat diesen Schuldschein, der gegen uns erstellt worden ist, weil wir es eben nicht schaffen, Gottes Gebot zu halten, ans Kreuz genagelt. Das ist so, als wenn du eine unbezahlte und vor allem eine unbezahlbare Rechnung offen hast. Und diese Rechnung, die ist offen, egal ob du die Mahnungen aufmachst oder nicht. Du kannst auch alle Zettel in den Müll schmeißen. Das ändert an der Tatsache nichts, dass diese Rechnung da ist und dass du sie nicht bezahlen kannst. Und dass Christus hingegangen ist und deine Rechnung genommen hat und gesagt hat, ich zahle diese Rechnung und alle Rechnungen, die auf dich ausgestellt werden, aus meinem eigenen Leben heraus, aus meiner Tasche. Christus zahlt für dich. Wenn wir heute Taufe feiern, dann machen wir damit deutlich, und wir haben darüber gesprochen in unseren Bibelstunden, wir sind mit Christus gestorben. Das steht im Römer 6, Verse 3 und 4. Ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist oder geschehen wird. Wir sind auf den Namen von Jesu Christus getauft worden und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem Leben entspricht. Wir sind der Sünde gestorben und dann können und wollen wir nicht mehr für die Sünde leben. Wie sollten wir? Wir haben Christus erlebt, wir haben Christus kennengelernt. Wie kann ich da noch sagen, mir ist egal, wie ich lebe, ich habe den Schöpfer gesehen. Und deswegen formuliert Paulus diesen Vers 20, der uns leiten soll. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Rebecca, nicht mehr du lebst, sondern Christus lebt in dir. Mike, Christus lebt in dir durch seinen Heiligen Geist. Das ist diese Verheißung, die wir hier gelesen haben. Aber was heißt denn das? Christus lebt in mir. Heißt das, wir sind jetzt Roboter, Marionetten, wir haben keinen freien Willen mehr, wir laufen nur noch wie so Puppen durch die Gegend? Nein, wenn hier steht, Christus lebt in dir, dann heißt es zuallererst, wenn Gott dich anschaut, dann sieht Gott erst einmal Christus. Wenn Gott dich in Anführungsstrichen beurteilt, dann beurteilt er Christus. Nicht mehr du stehst vor Gott, sondern er ist dort. Er sieht nicht mehr dich, den Sünder, die Sünderin, er sieht Christus. Es gibt keine geistliche Distanz mehr zwischen ihm und uns. Im Alten Testament, dieser Opferritus, der dafür nötig war, um Sündenvergebung zu bekommen, war mühsam. Aber das Problem war nicht, dass das ein mühsamer Ritus war. Das Problem war, dass ich mir nie sicher sein konnte, ob ich auch genug getan habe, ob ich es geschafft habe, ob ich an alles gedacht habe. Und wenn ich eine Sünde jetzt nicht bekannt hatte, was ist dann? Und wenn ich vom Tempel losziehe und gleich wieder einen negativen Gedanken habe, was ist dann? Ich werde diese Sündenlast nie los. Aber durch Christus sieht Gott das nicht, sondern er sieht Christus. Und durch ihn bist du sein geliebtes Kind. Und das Kind gehört immer zum liebenden Vater. Ein Kind muss nicht erst beweisen, dass es würdig ist, auf den Schoß von Papa zu krabbeln. Es darf das, weil es das Kind ist und weil er der Papa ist. Und genauso sieht uns Christus. Der berühmte Theologe und vor allen Dingen Märtyrer im Dritten Reich, Dietrich Bonhoeffer, hat das einmal gesagt. Er sagt, es gibt für uns keine Unmittelbarkeit mehr. Wir begegnen weder Gott noch der Welt unmittelbar. Wir begegnen immer nur noch durch Christus hindurch. Alles, was wir erleben, erleben wir durch Christus. Und alles, was wir tun, alles, was du tust, tust du durch Christus hindurch. Er bestimmt dein Handeln und deine Werte. Was ich tue oder was ich sage, das tue ich mit und durch Christus. Heißt das denn, wir Christen sind alle perfekt? Wäre ja so, ne? Das müsste ja eigentlich so sein. Und da leben wir in einer Ungleichzeitigkeit. Die geistliche Realität ist, dass Christus uns perfekt und rein gemacht hat. Aber die menschliche Lebensrealität ist, dass wir diesem Ideal noch hinterherlaufen. Du bist schon aus Gottes Sicht Gottes vollkommenes Kind, aber du musst noch erst lernen, dich selbst so zu sehen. Du musst erst lernen zu verstehen, dass dein menschliches, sündiges Ich keine Relevanz mehr für dich hat, sondern dass du jetzt zu Gottes Familie gehörst und dass du so lebst, wie er es dir ins Herz gelegt hat. Und das nennen wir Heiligung. Und dieser Weg der Heiligung, der beginnt, der hat schon begonnen, aber der endet auf dieser Welt nicht. Wir können nie sagen, wir sind angekommen. Aber wir können sagen, wir sind unterwegs. Und das ist der Punkt. Darum geht es, mit Gott unterwegs zu sein. Und zwar nicht, um ein Roboter zu werden, sondern um so zu werden, wie Gott dich ursprünglich gewollt und geschaffen hat. Was er eigentlich in dich hineingelegt hat, was er sich dabei gedacht hat, als er dich in dem Leib deiner Mutter gebildet hat, wie es im Psalm 139 heißt. Und so lebe nicht mehr ich, so lebst nicht mehr du, sondern so lebt Christus in dir. Und um diesen Weg des Lebens in Christus in uns immer mehr Raum zu geben, immer mehr Wirklichkeit werden zu lassen, habt ihr eine Entscheidung getroffen. Und die macht ihr in der Taufe heute deutlich. Nämlich, denkt ihr noch an das Kind mit der Vase? Ich lasse los. Ich lasse das los, was mich bindet, was mich hält. Ich möchte nicht mehr mein Leben selbst krampfhaft in meiner Hand festhalten, sondern ich lasse los und übergebe Christus die Kontrolle in meinem Leben. Kontrolle abgeben, das klingt nicht sehr fein. Das ist unbequem, nicht wahr? Wer möchte sich schon gerne von anderen kontrollieren lassen und das auch noch bewusst? Ich werde euch etwas verraten. Ihr macht das sowieso schon alle, permanent. Und ihr habt nicht mal Mühe dabei. Es ist eine tägliche Alltagserfahrung für uns, die Kontrolle abzugeben. Ihr steigt in den Bus und fahrt mit dem Bus oder mit der Bahn oder bei jemand anderes im Auto, ist jetzt egal. Was macht ihr? Ihr gebt die Kontrolle ab an den Busfahrer, an den Zugführer. Ihr vertraut, dass der den Bus so fährt, dass ihr heil dort ankommt, wo ihr hin wollt. Das ist überhaupt nicht schwer, oder? Wir machen es täglich. Ich muss eben darauf vertrauen, dass derjenige, der jetzt hier die Kontrolle übernimmt in diesem Bereich, das gut und richtig macht. Wer versucht in seinem Leben überall die Kontrolle zu behalten, der kann ja niemandem mehr vertrauen. Und das führt letztens dazu, dass du irgendwann nicht mal mehr auf die Straße gehen kannst, weil du musst ja den anderen Verkehrsteilnehmern vertrauen, dass sie dich jetzt nicht umfahren. Du musst ja, wenn du mit Menschen in Kontakt trittst, gerade in diesen Zeiten, vertrauen, dass sie fair mit dir umgehen, dass niemand irgendeine ansteckende Krankheit mit sich rumschleppt oder was auch immer. Wer nicht bereit ist, die Kontrolle in seinem Leben abzugeben, der hat kein Leben mehr. Und zwar auch ganz irdisch gesehen, weil er keinen Kontakt zu anderen haben kann, sie könnten sich ja falsch verhalten. Und das heißt, wenn wir darüber nachdenken, die Kontrolle an Jesus abzugeben, ist nicht die Frage so schwer, kann ich meine Kontrolle abgeben? Die Frage ist, wem überlasse ich die Kontrolle? Und um diese Rolle, Kontrolle über dein Leben zu haben, da streiten sich Massen. Da gibt es jede Menge, die Lust haben, Kontrolle über dich zu nehmen. Und ich verrate nicht zu viel, Mike, wenn ich weiß, dass du damit Erfahrung machen musstest. Ja? Wenn du, früher hat Mike Drogen genommen. Und das heißt, wer hat dann die Kontrolle, die Droge oder du? Mike. Immer die Droge. Und das geht immer so weiter. Und es gibt viele, die fragen nicht so freundlich wie Jesus, dass wir ihnen die Kontrolle übergeben sollen, sondern sie versuchen, uns zu manipulieren und einzunehmen. In dieser Gesellschaft wollen permanent Menschen unsere Kontrolle haben. Zum Beispiel mit der Werbung. Werbung hat eigentlich nur den Zweck, dich dazu zu bringen, etwas zu kaufen. Im Idealfall, was du brauchst, aber meistens das, was vor allem sie verkaufen wollen. Und Diese Firmen, die geben Unmengen Geld aus, um dich zu beeinflussen, welche Hose oder Zahnpasta oder Auto du brauchst, um cool zu sein oder ökologisch oder angesagt oder was auch immer. Aber es ist nicht nur so öffentlich. Wir begegnen permanent irgendwelchen Kontrollfreaks. Da gibt es Partner, die uns kontrollieren wollen. Oder Chefs, die Kontrolle haben wollen. Manchmal sind es die Eltern, die Kontrolle über ihre Kinder behalten wollen. Liebe Eltern, auch ihr müsst loslassen. Na? So ein Kind ist keine Vase. Ja? Loslassen. Und auch kein Penny. Manchmal will auch die Gemeinde oder die Gesellschaft einen kontrollieren. Es gibt aber nur einen, der die Kontrolle übernehmen darf. Und das ist Christus. Wenn wir jedem dahergelaufenen Menschen, so in mir nichts, dir nichts, die Kontrolle übergeben können, wie viel mehr hat Gott es selbst auch nicht nur verdient, sondern ist er es wert? Aber dazu muss ich wissen, wem ich diese Kontrolle übergeben kann. Dazu muss ich Jesus kennengelernt haben, ihm vertrauen lernen. Denn ihm allein gebührt die Ehre und das Vertrauen, auf dich Einfluss ausüben zu dürfen. Warum? Weil Jesus Christus frei von jedem Eigennutz ist. Und das hat er bewiesen, indem er für dich ans Kreuz gegangen ist. Und er weiß, als Einziger, weiß besser als ich selbst für mich, was gut für mich ist und was gut für dich ist, weil er dich geschaffen hat. Nur ihm gebührt es, die Kontrolle zu bekommen. Und wie können wir die Kontrolle an Jesus abgeben? Das Wichtigste, das tut ihr zwei heute. Ihr sagt öffentlich und unmissverständlich und ganz klar Ja zu Jesus. Das drückt ihr mit eurer Taufe aus. Mike und Rebecca sagen Ja zu Jesus. Und vielleicht gibt es ja noch einige unter euch hier, die hier sitzt, die diese Entscheidung noch nicht getroffen haben. Habt ein Beispiel. Könnt ihr euch gut anschauen, wie das funktioniert. Aber das ist ja kein Automatismus. Ich sage ja, wir sind ja keine Roboter. Das heißt, wir müssen jeden Tag neu ihm Raum geben in unserem Leben. Wie kannst du täglich Gott begegnen? Das nennt man heutzutage Spiritualität. Das ist die Art und Weise, wie du deine Beziehung zu Jesus pflegst. Das ist die Andacht, die Bibel, das Gebet, das ist der Lobpreis, die Schöpfung, Menschen, mit denen du über Gott redest und die mit dir von Gott reden. Das kann so viele Dinge sein und nicht nur eins. Aber wichtig ist, dass du herausfindest, wo dein Herz am weitesten aufgeht, wo du am direktesten angesprochen werden kannst, wo du täglich Christus spüren kannst, um ihm zu sagen, du sollst heute die Kontrolle über mein Leben haben. Ein Indianer, in der heutigen Zeit ein amerikanischer Ureinwohner, ging mit einem Freund durch New York. Und sie gingen einen belebten Broadway, den Broadway hinunter. Und plötzlich sagte der Indianer, ich höre eine Grille zirpen. Ach, du spinnst, sagte der Freund. Nein, wirklich, ich höre eine Grille, ganz sicher. Es ist Mittagszeit, hier sind Tausende, Zehntausende Menschen um uns herum. Der Verkehrslärm, alles, und du hörst eine Grille? Ich bin mir ganz sicher. Er lauschte aufmerksam und ging dann zur nächsten Straßenecke, überquerte die Straße, sah sich um. An der gegenüberliegenden Ecke fand er einen Busch in einem großen Zementtopf. Er suchte ein bisschen zwischen den Blättern herum und fand eine Grille. Sein Freund war sehr erstaunt, doch der Indianer sagte achselzuckend, meine Ohren sind nicht besser als deine. Es kommt einfach darauf an, auf was man hört. Komm, ich zeig es dir. Er griff in seine Hosentasche und holte eine Handvoll Kleingeld heraus und ließ es so über den Gehweg rollen. Jeder im Umkreis von 50 Metern drehte sich um. Siehst du, was ich meine? Er sammelte die Münzen ein, zumindest die er noch bekam. Es hängt davon ab, worauf man hört. Das ist die größte Herausforderung. Hinzuhören, Christus in den Alltag einzubinden. Er ist nie weit weg, nur ein Stoßgebet entfernt. Aber wir wollen immer wieder neu uns trainieren, auf ihn zu hören. Nachfolgen heißt, das zu tun, was er tat. Jesus war für die Menschen da. Er hatte kein Ansehen der Person. Er ging auf die, gerade die Bedürftigen, gerade auf diejenigen, die am Rande oder jenseits der Gesellschaft waren. Mit denen hatte er Gemeinschaft. Er trat für Bedürftige ein, für die Entrechteten. Er war auch bei den Pharisäern. Er hatte keinerlei Berührungsängste, aber er war offen für jeden Menschen, der Hilfe brauchte. Und er lebte ihnen die gute Nachricht von Gott vor, dass Gott jeden Einzelnen von ihnen ohne Bedingung liebt. Dass Gott dich, so wie du bist, liebt. Und das wollen wir tun. Diese Liebe, mit der Gott uns begegnet, auch dem anderen, dem Nächsten begegnen. Und das brauchen gerade die Menschen, die wenig Liebe erfahren in dieser Welt. Das heißt Nachfolge. Seine Liebe erleben und weitergeben. Und je mehr Zeit wir mit Gott verbringen und je mehr wir das auch weiterleben, desto stärker prägt Christus dein Denken und deine Werte. Aber wir müssen wie diese Indianer lernen, die Stimme Gottes zu hören, auf ihn zu wahrzunehmen, immer an der ursprünglichen Quelle zu bleiben. Wir müssen immer wieder neu zum Wort, zur Bibel gehen. Wenn Christus die Kontrolle über dein Leben hat, das ist das, was ihr euch wünscht, dann bist du kein Roboter. Nein, Christus befähigt dich, gute Entscheidungen zu treffen. Zur Wahrheit gehört aber, die Entscheidung triffst immer noch du. Aber er gibt dir eine Wahl, im Gegensatz zu den vielen, vielen anderen, die gerne die Kontrolle über dein Leben haben wollen. Das Besondere ist bei Christus, selbst bei Fehlentscheidungen bleibt er dir treu. Warum? Wenn Gott dich sieht, dann sieht er Christus. Denn Christus lebt in dir. Taufe bedeutet, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Er hat dich angenommen und reingemacht durch sein Opfer am Kreuz. Er möchte in deinem Leben die Kontrolle übernehmen, weil du nur so zu dem und der werden kannst, die Gott ursprünglich mit dir gemeint hat. Er führt dich zu dir selbst zurück. Amen.